Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Mit Oliver Thoma, schönen guten Abend. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. Zum ersten Mal ist es ein Staatsbesuch mit rotem Teppich und allem, was dazugehört. Das finden viele nicht gut. Erdogan will einen Neuanfang in den deutsch-türkischen Beziehungen, will Hilfe, weil die Lage in seinem Land durch Währungskrise und Inflation schlecht ist. Aber zu welchen Bedingungen? Ist Erdogan bereit dafür, inhaftierte Oppositionelle, Journalisten und andere freizulassen? Und die Demokratie, die er praktisch abgeschafft hat, wieder einzuführen? Macht er wieder nur eine Propagandatour für die Deutsch-Türken mit seiner Rede zur Eröffnung der Moschee in Köln morgen, wo die Kölner Oberbürgermeisterin Reka nicht sprechen darf? Über das und vieles mehr wollen wir heute reden im Wortwechsel mit diesen Gästen. In Köln begrüße ich Lale Akgün, deutsch-türkische SPD-Politikerin, ehemalige Bundestagsabgeordnete und Befürworterin eines liberalen Islam. Hier im Studio Heike Hensel, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag und Türkeikennerin. Ali Ertan Toprak, Vorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschlands und CDU-Mitglied. Auf ihn warten wir noch, denn er steht noch im Stau, aber wird hoffentlich gleich da sein. Burhan Kesici, Generalsekretär des Islamrates für die Bundesrepublik. Das ist einer der Dachverbände und Interessengemeinschaften für Muslime in Deutschland. Und Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dort in der Forschungsgruppe EU-Europa und zuständig für die Türkei. In knapp anderthalb Stunden beginnt ja das Staatsbankett im Schloss Bellevue auf Einladung von Bundespräsident Steinmeier. Aber es hat viele Absagen gegeben. Auch die Kanzlerin nimmt nicht teil. Allerdings will sie das nicht als Protest verstanden wissen. Das sei sowieso unüblich, dass sie dabei ist, heißt es offiziell. Frau Akgün in Köln, wären Sie hingegangen, wenn Sie noch im Bundestag wären?
Nein, ich wäre auch nicht hingegangen, weil ich glaube, dass mit diesem Staatsbesuch Herr Erdogan in seiner Weltanschauung, in seinem Handeln nochmal gestärkt wird. Und nach all dem, was passiert ist, finde ich es überflüssig wie ein Klopf.
Heike Hensel, geht von der Linkspartei irgendjemand hin?
Nein, also Linksfraktion hat komplett abgesagt und wir halten das für völlig unangemessen, dieses Staatsbankett. Wenn man sich den Verlauf auch dieses Besuches jetzt anschaut, dann erst recht, finde ich, das gibt dann auch recht, da nicht hinzugehen. Zumal man ja auch sagen muss, im Rahmen eines Staatsbanketts kann man sehr wenig ansprechen, denn es gibt ein Defilé und danach wird gegessen. Das ist nicht die Form, um auch einen kritischen Dialog zu führen.
Aber Cem Özdemir zum Beispiel geht hin, demonstrativ von den Grünen, obwohl er zu den schärfsten Erdogan-Kritikern gehört. Er sagt, der Präsident muss mich aushalten und soll sehen, dass es in Deutschland Opposition gibt. Herr Seufert, ist das vielleicht der wirkungsvollere Protest?
Das kann ich schlecht beurteilen. Aber ich denke, dem Herrn Erdogan ist klar, dass hier die Bevölkerung in diesem Fall in großen Bereichen oder in großen Teilen anders denkt als die Regierung. Aber Bevölkerung und Regierung haben ja auch unterschiedliche Funktionen.
Herr Kesici vom Islamrat, wie wirkt das auf Sie, wenn so viele deutsche Politiker sagen, wir wollen nicht mit Erdogan dinieren?
Also jeder hat ja das Recht, so zu handeln, wie er möchte und seine Meinung auch zu äußern. Aber ich glaube, dass das noch eine Nebenwirkung hat. Und zwar ist es so, dass hier nicht nur ein Protest gegenüber Erdogan verstanden wird, sondern auch ein Protest gegenüber den in Deutschland lebenden Muslimen und Türken. Und ich glaube, dass das eher negative Aspekte mit sich bringt.
Welche?
Ja, ganz einfach. Wir haben Alltagsdiskriminierung, wir haben Rassismus, wir haben Vorbehalte gegenüber Muslimen und Türken. Und ich glaube, dass das mit solch einer Haltung auch nochmal gestärkt wird. Es wäre sinnvoll gewesen, wenn man den konstruktiven Dialog sucht, wenn man das Gespräch sucht und Probleme auch offen anspricht.
So wie Cem Özdemir. Was meinen Sie dazu, Frau Akgün?
Nun, ich finde die Ausführung von Herrn Kesici nicht richtig. Ich bin selbst auch Muslimin, aber das hindert mich nicht daran, einen Despoten zu kritisieren. Wir sollten also nicht bestehende Probleme, die wir sicherlich im Land haben, vorschieben, um Herrn Erdogan vor Kritik zu schützen.
Aber Frau Hensel, es gibt jetzt überhaupt keinen Dialog von der Linkspartei mit Herrn Erdogan bei dem Treffen heute Abend, bei dem Diner, wäre es möglich gewesen?
Naja, der Dialog im Rahmen solch eines Staatsbanketts ist begrenzt. Es gibt ein Defilé mit einem Händeschütteln, da kann man ein paar Worte wechseln und das war's. Danach gibt es ja keine Wortmeldungen, sondern dann sitzt man als Parlamentarierin an irgendeinem der Tische und kann aus der Ferne beobachten, wie Präsident Steinmeier mit Präsident Erdogan diniert. Das ist ja wirklich nicht die Form, keine Dialogform. Man muss auch aufpassen, dass man es nicht personalisiert. Es ist ja nicht eine Auseinandersetzung zwischen einem Staatspräsidenten und einem Parlamentarier. Parlamentarier, Cem Özdemir oder anderen. Es geht um die politische Auseinandersetzung. Und es gab die Idee, ihn zum Beispiel ins Parlament einzuladen, in die deutsch-türkische Parlamentariergruppe. Da gab es großes Interesse zu diskutieren. Aber solche Formate waren nicht möglich. Und insofern, finde ich, muss man sich auch nicht selbst zum Statisten machen bei solch einem Bankett.
Erdogan ist ja schon der Typ, der gerne hofiert werden will, der das genießt. Kann man bei ihm vielleicht gerade mehr erreichen, wenn man ihn mit allen Ehren empfängt? Denn das ist ja eigentlich das normale Ritual, das auch der US-Präsident oder der saudi-arabische König bekommt, Herr Seufert.
Ja, das ist richtig. Es ist erstmal ein Staatsbesuch eines amtierenden Präsidenten, der erst im Juni wieder erneut gewählt worden ist, der, ich glaube, mittlerweile nicht nur 16 Jahre regiert, sondern auch 11 Wahlen und Volksabstimmungen und Verfassungsänderungen gewonnen hat, der also im Lande selbst über eine solide Mehrheit verfügt und mit aller Wahrscheinlichkeit die nächsten 4 Jahre regiert. Und natürlich muss man mit jemandem, der ein Land regiert, das eine so große Bedeutung für die Sicherheit Europas hat. Natürlich muss man mit dem sich auseinandersetzen und mit dem Politik machen.
Ich habe ein Naja aus Köln gehört, Frau Akün.
Ja, Sie haben richtig gehört. Sie wissen ja, dass die Wahlergebnisse, die Erdogan erzielt hat, diskussionswürdig sind, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
Das würde ich unterschreiben.
Ja. Wunderbar, ja. Da sind wir uns einig.
Aber vielleicht erreicht man bei ihm tatsächlich mehr, wenn man ihn auch ein bisschen hofiert.
Nein, das glaube ich nicht. Wissen Sie, Herr Erdogan gehört zu den Menschen, für die einfach ihr System wichtig ist. Ich würde inzwischen wirklich von einem Erdoganismus reden, von einem System, was er aufgebaut hat. Und wenn es ihm passt, dann kann er natürlich zuckersüß sein und freundlich. Wenn es ihm aber nicht passt, dann kann er sehr unverschämt sein, sehr beleidigend und letztendlich auch grausam, wie man an seinem Politikstil in der Türkei sieht. Also er ist unberechenbar. Er hat den Rechtsstaat abgeschafft. Also wen wollen Sie da hofieren?
Herr Kesici, wie sehen Sie das? Soll man Erdogan hofieren? Braucht er das?
Also ich bin ja nicht nur der Vorsitzende einer Religionsgemeinschaft, sondern auch Politikwissenschaft, der sich intensiv mit der Türkei beschäftigt. Und ich glaube, dass einfach sehr viele Vorurteile gegenüber der Türkei existieren. Selbstverständlich wäre es falsch, zum Beispiel Deutschland mit der Türkei in Bezug auf Demokratie zu vergleichen, weil das sind zwei verschiedene Welten. Aber ich glaube, man müsste auch so fair sein und schauen, wie sich das Land in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt hat und ob da sozusagen überhaupt die Möglichkeit besteht, etwas Positives zu bewirken. Und ich glaube, dass eine Kooperation, dass sozusagen Respekt und vor allem auch, wenn freundschaftlich gesagt ist, was falsch ist, dann sehe ich schon die Tendenz, dass die Türkei sich in einigen Jahren noch sehr positiv ändern kann.
Es hat ja heute schon ein Mittagessen der Kanzlerin mit Erdogan gegeben. Morgen werden die beiden dann nochmal zusammen frühstücken. Und auf der Pressekonferenz hat Angela Merkel heute Mittag einen Syrien-Gipfel angekündigt, der im Oktober stattfinden soll, mit Erdogan, Putin und Macron. Ansonsten hat sie schon von tiefgreifenden Differenzen gesprochen. Herr Seufert, ist der Syrien-Konflikt im Moment das einzige Thema, bei dem Merkel und Erdogan Gemeinsamkeiten finden können?
Es ist auf jeden Fall ein Thema, wo sie Gemeinsamkeiten haben. Ich denke, die letzte diplomatische Initiative der Türkei, die dazu geführt hat, dass Russland und Syrien jetzt erstmal sich etwas zurückhalten in Idlib und keinen Frontalangriff starten, das war eine gute Sache. Das hat große humanitäre Katastrophen verhindert. Das hat erstmal ein Stück weit den Druck in der Flüchtlingsfrage zumindest hinausgeschoben. Und es hat jetzt zu einer Etablierung dieses Formats geführt. Frankreich, Deutschland, die Türkei und Russland. Was, glaube ich, angesichts der Machtverhältnisse in Syrien richtig ist, sich in dieser Formation an den Tisch zu setzen. Und das zeigt schon, dass man mit der Türkei reden muss. Nochmal ganz kurz vielleicht zu Erdogan und der Frage, der gehen wir mit der Türkei ungerecht um. Ich denke, wir gehen nicht mit der Türkei ungerecht um. Ich denke aber, dass wir uns in Deutschland bewusst sein müssen, dass wir aus verständlichen Gründen bei der Türkei andere Maßstäbe anlegen als bei anderen autoritären Regimen. Der Besuch des Putschisten aus Ägypten hat keine großen Demonstrationen hervorgerufen bei uns. Geschäfte mit Saudi-Arabiens rufen auch keine Demonstrationen hervor. Wir versuchen im Augenblick, den Iran zu stabilisieren, ein Regime, was menschenrechtlich mit dem der Türkei überhaupt nicht vergleichbar ist, was Massenhinrichtungen durchführt. Und von daher denke ich mir, wir müssen uns einfach bewusst sein, dass die Türkei früher in einer anderen Liga gespielt hat. Sie war EU-Kandidat. Von daher ist die Enttäuschung bei uns sehr groß.
Ist aber immer noch NATO-Partner.
Auch, ja, ne? Es ist NATO-Partner. Und wir haben natürlich eine wahnsinnige enge soziale Verflechtung und von daher ein großes Engagement der deutschen Bevölkerung. Das ist auf der einen Seite, das ist verständlich, das darf aber die Regierung nicht daran hindern, im Interesse des Landes mit Herrn Erdogan zu kooperieren.
Frau Akgün, müssen wir denn Erdogan loben, dass er das geschafft hat, dass in Idlib jetzt diese entmilitarisierte Zone da ist und da erstmal ja eine neue humanitäre Katastrophe verhindert wird?
Das ist immer gut, wenn eine humanitäre Katastrophe verhindert wird. Aber ich denke, an der Stelle hatte natürlich auch Herr Erdogan da vitale Interessen, dass nicht noch mehr Flüchtlinge in die Türkei kommen. Und ich sage ja nichts, dass man nicht mit ihm zusammenarbeiten muss an bestimmten Punkten. Das ist mir völlig klar. Wir können uns die Welt nicht schönreden oder die Partner nicht aussuchen. Aber ich bin der Meinung, dass man ihm schon seine Grenzen zeigen muss. Und ich betone nochmal, dieser Besuch war zu viel. Ein Arbeitsbesuch hätte es auch getan.
Was meinen Sie denn dazu, Frau Hensel, was jetzt den Syrien-Konflikt angeht? Brauchen wir da Erdogan, um dann noch kurz zu bleiben?
Ja, er ist natürlich ein wichtiger Ansprechpartner, weil er ja auch über sehr gute Kontakte zu Teilen der bewaffneten islamistischen Opposition hat und übrigens da natürlich auch eine ungute Rolle gespielt hat die letzten Jahre. Wir wissen ja von den Waffenlieferungen, darüber hat ja unter anderem auch Can Dündar in der Cumhuriyet berichtet, Waffenlieferungen nach Syrien zu islamistischen Terrorgruppen. Selbst die Bundesregierung hat ja die Türkei in einer Antwort eingeschätzt als eine Plattform für den islamistischen Terror in der Region. Also Erdogan spielt da schon auch eine sehr zweifelhafte Rolle, was die Außenpolitik angeht, speziell in Syrien. Insofern ist er natürlich sagen wir, ein wichtiger Ansprechpartner, um diese Opposition vielleicht auch mithelfen zu entmilitarisieren. Aber insgesamt ist es natürlich, finde ich, eine sehr destruktive Rolle gewesen, die die Türkei in den letzten Jahren in Syrien gespielt hat.
Sie haben gerade Can Dündar angesprochen. Das ist ein gutes Stichwort, denn wegen ihm wäre es heute auf der Pressekonferenz fast zum Eklat gekommen, weil nämlich der ehemalige Cumhuriyet-Chefredakteur dort auftreten wollte und er wollte auch eine Frage stellen eigentlich. Aber Erdogan hat dann wohl gesagt, dann komme ich nicht zur Pressekonferenz, wollte das Ganze platzen lassen. Und daraufhin, so hört man, hat Dündar wohl freiwillig verzichtet. Erdogan besteht auf der Auslieferung Dündars, hat er heute auch nochmal ganz klar gesagt dort, der wegen des Verrats von Staatsgeheimnissen in der Türkei auch bereits verurteilt ist. Frau Akgün, zeigt sich hier, dass in der Frage der Inhaftierten die Fronten verhärtet bleiben?
Die Fronten müssen verhärtet bleiben. Entschuldigung, Journalisten, es gibt mehr in der Türkei mehr Journalisten im Knast als in China. Die Menschen werden eingesperrt, um die anderen auch mundtot zu machen. Also es ist einfach, es hat System, die Verhaftungen haben System. Die Menschen können bis zu 7 Jahren ohne eine Anklage festgehalten werden. Und an der Stelle muss ich sagen, kann man, glaube ich, nicht darüber reden, ob man jetzt Herrn Erdogan da an der Stelle entgegenkommt oder nicht. Die Fronten müssen verhärtet bleiben. Wir müssen auf unseren Positionen beharren. Wissen Sie, Menschenrechte sind nicht teilbar, auch wenn es manchmal so aussieht, als würde die Wirtschaft da intervenieren oder es würden eben auch außenpolitische, geopolitische Dinge eine Rolle spielen. Aber wenn wir da die Augen wegschließen, haben wir ein Problem im Land, denn wie eben auch Herr Seufert gesagt hat, wir haben ja durch die 3,5 Millionen Türkischstämmige in Deutschland haben wir hier eine Community, die im Moment sehr gespalten und sehr polarisiert ist. Wenn Sie jemanden kennenlernen als Deutsch-Türken, wie ich zum Beispiel, ist Ihr erster Gedanke, gehört er zu uns oder zu den anderen? Und kein Türkischstämmiger soll mir erzählen, dass er über diese Frage hinwegkommt. Und inzwischen ist auch so, dass auch bei den deutschen Freunden ich das spüre, wenn sie jemanden sehen, ist er jetzt einer von den Demokraten oder Nicht-Demokraten. An der Stelle können wir und müssen wir einfach über diese Dinge auch reden. Und schauen Sie, allein wenn der kommt, dann bleibe ich weg. Zeigt euch, welchen Reifegrad Herr Erdogan hat. Er denkt wirklich im Moment, er ist der große Führer der islamischen Welt. Entschuldigung, für mich ist er wirklich ein Würstchen. Sonst würde er sich nicht so benehmen.
Herr Kesici, wie sehen Sie das, diesen Eklat, fast Eklat heute mit Cem Dündar und die Liste, die Erdogan mit 69 Terrorverdächtigen, die er gern ausgeliefert haben will, die er übergeben hat?
Also da habe ich nicht besonders viel Information, sondern nur das, was man so über die Medien mitbekommt. Aber ich glaube, dass in der Diplomatie das öfters vorkommt, dass bestimmte Politiker mit bestimmten Journalisten nicht können und dass man dann schaut, was sozusagen sinnvoll wäre in Bezug auf die Durchführung einer Veranstaltung. Und ich glaube, man hätte es auch anders lösen können. Aber zurzeit sieht man, dass eine Krise zwischen der Türkei und Deutschland vorhanden ist, insbesondere um den Namen Can Dündar. Und deswegen war das auf der türkischen Seite, so wie ich es mitbekommen habe, schon eine Art der Provokation in Form von, wenn er dort auftreten würde. Und ich glaube, dass man das auf eine gute Art und Weise gelöst hat. Ich glaube, viel wichtiger war ja auch die Message, die auch die Bundeskanzlerin durchgegeben hat, dass man über Menschenrechte reden muss, dass man über die Journalisten in der Türkei reden muss. Und ich glaube, da war auch die Plattform da, um das direkt auch nachfragen zu können. Und ich finde diese Gelegenheit auch sehr gut gewesen.
Die Frage ist ja, reden Sie wirklich drüber oder ist da eigentlich eine Eiszeit, Frau Hensel?
Also ich muss sagen, ich empfand es als Provokation, dass bereits im Vorfeld, bevor Erdogan überhaupt hier in Deutschland angekommen ist, diese Liste kursierte von 69 sogenannten Terrorverdächtigen und auch die Forderung nach Auslieferung von Can Dündar. Und das fand ich kein Zeichen des Dialogs, dass ich jetzt vielleicht mal hierher komme und mir anhöre, wie wir die Sicht auf die Türkei haben, sondern hier werden klare Ansagen gemacht von vornherein. Auch Präsident Erdogan hat sich auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an Deutschland gewandt, in Anführungszeichen. Auch da gibt es eigentlich nur Forderungen, was sich die Türkei vorstellt, beziehungsweise Erdogan vorstellt, was die Bundesregierung machen sollte und in welcher Form die Zusammenarbeit stattfinden sollte. Aber es sind alles Ansagen. Ich sehe hier überhaupt keine Form des Dialogs und deshalb erwarte ich eigentlich von unserer Bundesregierung, dass sie vielleicht auch mal zu klaren Ansagen übergeht. Das heißt nämlich vielleicht mal eine Liste überreicht, nicht nur der deutschen Staatsbürger, die nach wie vor inhaftiert sind, sondern der Zehntausenden, die wir in den Gefängnissen haben in der Türkei und der zahlreichen Journalisten. Das wäre mal überfällig, hier vielleicht auch eine andere Haltung einzunehmen.
Frau Hensel, dann bräuchten keine Listen, dann müssen Sie ganze Dateien rüberschicken.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist sicher wahr. Auf der anderen Seite, Mejale Tolu, Deniz Yücel und Peter Steudner wurden freigelassen von der Türkei. Es sind aber immer noch 5 Deutsche in Haft letzten Endes, Herr Seufert. Sieht Erdogan das sozusagen schon als großes Entgegenkommen, dass er jetzt sagt, jetzt sind die Deutschen mal dran und werden weitere nur ausgeliefert werden, wenn Deutschland das umgekehrt auch tut?
Also wie Erdogan das sieht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, ich denke, natürlich ist alles, was gesagt wird, ist richtig. Und was in der Türkei passiert, ist eine Katastrophe. Die Frage ist nur, wie kann die Bundesregierung darauf einwirken? Wir haben gesehen, dass vor 2 Jahren, als die Diskussion vollkommen eskaliert ist mit den Nazi-Beschuldigungen, oder auch dann noch mal ein Jahr davor, als der Bundestag die Arminia-Resolution verabschiedet hat, dass damals praktisch eine Eiszeit war, also eine Eskalation der Worte und gleichzeitig eine Eiszeit in den diplomatischen Beziehungen und damit auch wenig erreicht worden ist. Ich denke sowieso, dass die aktuellen Gespräche weniger Veränderungen bringen als die tatsächliche Notlage, die im Augenblick da ist. Und wenn wir ein bisschen in die Geschichte der Türkei sehen, dann sehen wir eigentlich so in den letzten 30 Jahren 2 große Wirtschaftskrisen. Das war die Krise vor 1980, vor dem Militärputsch. Und das war die Krise 2001, bevor die AKP an die Regierung gekommen ist. Und nach beiden großen Krisen gab es eigentlich eine gesellschaftliche Öffnung und eine politische Öffnung. Nicht, weil die Politiker das wollten und auch nicht, weil es eine starke Opposition gegeben hätte, sondern weil man einfach abhängig war von den Kapitalflüssen, weil man abhängig war, Marktzugang zu finden, weil man abhängig war von Investitionen. Und meine Hoffnung ist ein bisschen, dass das, was im Augenblick diese wirtschaftliche Krise, in die sich die Türkei manövriert hat, dass das zu einer ähnlichen Öffnung führen muss. Und von daher denke ich, dass wenn wir jetzt aus guten Gründen natürlich aber hier den Dialog abbrechen, wir das eher verhindern als diesen Prozess, der, glaube ich, begonnen hat jetzt, eine Öffnung, wenn wir den nicht unterstützen.
Herr Kesici, sehen Sie das auch so? Und wie groß sind die Chancen? Der Putschversuch ist 2 Jahre her, der Ausnahmezustand ist aufgehoben, Erdogan hat heute von Reform gesprochen. Wie groß sind die Chancen, dass tatsächlich dann auch diese vielen Inhaftierten freikommen?
Also das weiß ich nicht, aber eins kann ich auf jeden Fall sagen, also die Türkei ist sehr europagewandt und wir sehen auch, dass die Menschen die Welt bereisen und zurückkommen und das, was sie woanders sehen, auch in der Türkei einfordern. Und dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass sich die Türkei in den nächsten Jahren sehr positiv verändern wird. Und ich glaube, dass ein Prozess insbesondere nach einem Militärputsch nicht so einfach ist. Und ich glaube, dass man einfach eine bestimmte Zeit braucht, um dann wieder Vertrauen zu bekommen, um Reformen und Freiheiten zu gewährleisten. Und ich glaube, dass eine gute partnerschaftliche Arbeit mit der Türkei auch dazu führen würde, dass sich dieser Prozess beschleunigt, indem man einfach aufzeigt, dass man an Prozessen interessiert ist und vor allem, dass man auch behilflich ist, das durchzusetzen. Und ich glaube, das ist eher besser, als wenn man die Türkei verteufeln würde und eher ausschließen würde.
Frau Hensel, Sie haben, glaube ich, den Prozess von Mejaletoğlu in der Türkei auch verfolgt. Haben Sie einen Eindruck bekommen dort, wie es den Inhaftierten überhaupt geht?
Nur eine Vorbemerkung, weil er immer gesagt hat, wir würden die Türkei verteufeln. Niemand verteufelt die Türkei. Wir sprechen über die Politik von Präsident Erdogan und der AKP. Ich spreche nie
das
generell
über... Das können Sie vielleicht in Ihrer Wortwahl machen, aber das Problem ist, dass in der Mehrheitsgesellschaft und vor allem, so wie wir das mitbekommen, eine Verteufelung der Türkei und zum
das
Teil
interpretieren Sie und ja, das ist muss ich auch sagen, immer das Argument, um Kritik auch zu verhindern. Es muss möglich sein, diese Regierung zu kritisieren. Da müssen sich nicht alle damit identifizieren.
Dass man Kritik ausüben kann, dass man sozusagen behilflich sein kann und dass man sagt, was falsch ist. Aber ich glaube, man muss auch über die Dimension der Kritik sich im Klaren sein. Wir haben in den letzten Jahren über 1000 Moscheeangriffe gehabt. Muslime werden auf der Straße angegriffen. Die Kriminalstatistik gegenüber Muslimen steigt. Und das ist sozusagen die Resonanz der ganzen Auseinandersetzung. Und ich glaube, da muss man auch behutsam sein. In der Form, was für eine Wirkung hat die Kritik, die wir ausüben?
Ja, aber wir setzen uns sowohl gegen diese ganze Hetze gegen die islamische Religion ein, den muslimischen Glauben, aber gleichzeitig muss es auch möglich sein, Erdogan zu kritisieren. Und übrigens spricht er nicht für alle Muslime und auch nicht für alle Türken, Türkinnen, Kurden, Kurdinnen, die in der Türkei leben. Da gibt es doch sehr unterschiedliche Vorstellungen und wir fühlen uns den demokratischen Kräften in der Türkei verpflichtet und die brauchen diese Unterstützung und diese Kritik bitter nötig. Und Mejaletoğlu war eben auch ein Fall dessen, den ich begleitet habe. Ich war dreimal bei den Prozessen dabei, habe sie beobachtet und diese ganze Anklage war eine Farce. Sie war wirklich konstruiert, kaum Beweislast, mit anonymen Zeugen wurde hier eine Anklage konstruiert. Letztendlich wurde sie dann ohne Angabe von Gründen aus der Haft entlassen. Dann musste sie aber noch ein halbes Jahr in der Türkei bleiben, hat ein Ausreiseverbot, auch ohne Angabe von Gründen. Und jetzt durfte sie kurz vor dem Besuch Erdogans durfte sie die Türkei verlassen, auch ohne Angabe von Gründen. Hier, das ist für mich eine reine Willkür, da kann ich nicht von Rechtsstaat sprechen. Dasselbe betrifft Deniz Yücel. Er sitzt über ein Jahr im Gefängnis. Im Grunde sitzt er eine Haftstrafe ab er weiß nicht mal, was die Anklage überhaupt ist und wird dann ohne Angabe von Gründen entlassen. So kann man nicht umgehen. Das ist wird dieser Rechtsstaat derart pervertiert. Und jetzt ist das Präsidialsystem, neue Terrorgesetze. Ich kann nur sagen, damit bewegt sich Erdogan, die Politik Erdogans, immer weiter weg, auch von der Europäischen Union.
Frau Akün, merken die Leute in der Türkei, Sie haben ja da auch noch Ihre Kontakte sicher, so langsam, was da läuft?
Das merken wir schon lange. Das Problem ist ja, dass eben eine Angsthysterie im Lande ist. Die Leute haben Angst, ihren Mund aufzumachen. Ich hatte vor einigen Wochen Besuch von einer jungen Stipendiatin bei mir zu Hause, die aus der Türkei für ein paar Wochen gekommen war. Die war noch nicht durch die Tür, fing sie an, über Erdogan an zu schimpfen. Dann habe ich gesagt, woher wissen Sie eigentlich, dass ich eine Erdogan-Gegnerin bin, dass ich hier so locker reden? Da meinte sie, wissen Sie, ich bin so froh, aus der Türkei raus zu sein, dass ich jetzt wirklich mal mir mein Herz überall ausschütte. Das heißt, die Leute haben Angst, in der Türkei zu reden. Und das ist etwas, was die Leute daran hindert, ihre Meinung kundzutun und auch eben eine Veränderung herbeizuwirken. Ich wollte noch mal etwas auf das eingehen, was eben gesagt worden ist. Öffnung der Türkei. Entschuldigung, an welchen Indizien machen Sie eigentlich eine Öffnung der Türkei im Moment fest? Fakt ist doch, dass Erdogan das Land wirtschaftlich gegen die Wand gefahren hat und all die Verbesserungen der letzten Jahre eigentlich durch ausländische Investitionen und Bauwirtschaft getätigt worden sind, dass er durch die hohen Korruptionen sich selbst und seine Anhänger bereichert hat. Und jetzt, wo das Geld alle ist, ich sage das mal etwas primitiv, geht er los und versucht, hier freundliche Stimmung zu machen, damit wieder Geld ins Land kommt, wieder Investitionen getätigt werden. Da verstehen Sie das unter einer Öffnung? Das sind für mich keine Öffnung. Ich habe mit Frau Tolu letzte Woche Freitag gesprochen. Sie war in Köln und dann sagte sie, es geht den Leuten schlechter, als noch vor einem Monat. Also es ist überhaupt nichts besser geworden im Land. Ich glaube, wir versuchen uns das einzureden, weil wir möchten, dass die Türkei sich stabilisiert. Aber die Türkei stabilisiert sich in die falsche Richtung. Ich glaube, die Türkei wird sich immer mehr in diese islamistische Diktatur hin entwickeln. Ich sage das mit großem Bedauern, weil dort Menschen leben, die Demokraten sind. Und wir müssen sehenden Auges zuschauen und können nichts machen. Aber wir sollten die Dinge beim Namen nennen und nicht jetzt von einer Öffnung und Verbesserung der Türkei reden. Wenn jemand das sieht, dann soll er mir mal die Indizien zeigen.
Im Wortwechsel sprechen wir heute über den Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland. Und zwar mit Lale Akgün, deutsch-türkische SPD-Politikerin und ehemalige Bundestagsabgeordnete. Heike Hensel, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag. Burhan Kesici, Generalsekretär des Islamrates für die Bundesrepublik Deutschland, und im Studio ist auch Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Man muss ja fairerweise schon sagen, dass wirtschaftlich die Türkei eigentlich gar nicht so schlecht dastand. Da hat man letztes Jahr noch ein Wachstum von 7,5%. Dieses Jahr wird es deutlich weniger. Jetzt ist halt der Währungsverfall der Lira um 40% allein in diesem Jahr dazugekommen. Eine Inflation von 20%. Das macht sich dann auch so langsam wirtschaftlich bemerkbar, weil natürlich die türkischen Firmen die Kredite in Dollar und Euro nicht mehr zurückzahlen können, die Investoren Geld abziehen und wegbleiben. Herr Seufert, wie schlimm ist das denn wirklich?
Es ist wirklich schlimm, weil wir erleben jetzt jeden Tag oder wir sehen jeden Tag Meldungen, dass Betriebe entweder die Produktion aussetzen oder Vergleich anmelden oder in den Konkurs gehen. Wir wissen, dass besonders die Bau- und die Energiewirtschaft vor schweren Krisen steht. Die Frau Akgün hat ja schon gesagt, dass 20% Inflation da sind und es könnten noch mehr werden. Es gibt jetzt Artikel, dass bereits die Versorgung mit Medikamenten, vor allen Dingen was Krebspatienten betrifft, schwierig geworden ist, weil auch da natürlich entweder die Medikamente nicht mehr importiert werden können oder die Stoffe, die notwendig sind für die einheimische Produktion, nicht mehr importiert werden können. Im Augenblick steuert alles auf eine ganz gewachsene, auf eine ganz handfeste Krise zu. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb, da gebe ich Frau Akgün recht, weshalb Erdogan jetzt hierher kommt und sich etwas moderat zeigt. Und ich gebe auch insoweit recht, dass das keine Politik ist, die er vorantreibt, sondern ich gehe eher davon aus, dass ihn die augenblickliche Lage dazu zwingen wird, sich weiter zu öffnen. Und wir sehen eben einen anderen Tonfall Europa gegenüber, Deutschland gegenüber. Wir sehen einen anderen Tonfall. Jetzt war er kam ja direkt aus Washington jetzt, auch der Trump-Regierung gegenüber. Er distanziert sich ein Stück weit von Russland im Augenblick. Das sehen wir an dieser Aktion in Syrien. Von daher denke ich, dass es wirklich die Umstände zwingen, die Umstände, uns ein bisschen entgegenzukommen. Und das wird auch, da bin ich mir überzeugt davon, das wird auch zu der einen oder anderen Verbesserung führen, auch wenn wir dafür jetzt noch wenig Anhaltspunkte haben. Ich gebe Frau Akgün auch insofern recht, dass die Leute in der Türkei natürlich wissen, wie schlimm es ist. Es gibt Umfragen, wonach viele, also die Mehrheit sagt, sie trauen dem Justizsystem in keiner Weise mehr. Und wirklich viele Leute haben Angst, das ist richtig.
Und viele haben Erdogan gewählt, vor allem, weil er eigentlich die Türkei ja wirtschaftlich weit nach vorne gebracht hat.
Ja, hat er. Und gerade, aber da muss man sagen, wenn man genau hinguckt, dann sind es eigentlich die ersten 5 Jahre von 2002 bis 2007, wo die Wirtschaft nicht nur wirklich gewachsen ist, sondern wo es auch Produktivitätsfortschritte gab, wo es einen großen Zuwachs an ausländischen Direktinvestitionen gab, wo in die Produktion, also in die Industrie investiert worden ist. Und seit 2007 haben wir eigentlich sowas wie eine qualitative Stagnation und einen Ausbau des wirtschaftlichen Wachstums ganz stark aufgrund des billigen Geldes, aufgrund von Krediten und einer sehr, sehr hohen Verschuldung, sowohl der Privatwirtschaft als auch der Konsumenten.
Ich möchte eine Sache noch ergänzen zu dem, was Herr Seufert gesagt hat. Allein 2017 haben über 250.000 Jungakademiker zwischen 24 und 36 Jahren die Türkei verlassen. In diesem Jahr ist die Tendenz steigend. Das heißt, die Intelligenzia, die jungen Menschen, die eine Veränderung, eine Öffnung im Land herbeiführen könnten, sind so resigniert, dass sie das Land verlassen. Sie werden auch die Gezi Generation genannt, also die Gezi-Generation, die jungen Leute, die sich 2013 gegen Erdogan gestellt haben und sehen, es hat keine Hoffnung mehr, verlassen scharenweise die Türkei. Wer bleibt zurück? Erdogans Anhänger.
Herr Kesici, in Deutschland ist die Mehrheit sowieso Erdogan-Anhänger. Also das ist eine große, auf jeden Fall noch mehr als in der Türkei. Hier leidet man natürlich nicht unter der Inflation und dem Währungsverfall in der Türkei so stark. Trotzdem wenden sich die Leute vielleicht wegen der Wirtschaftskrise jetzt auch von Erdogan ab?
Also ich glaube nicht, dass die Mehrheit der hier lebenden Türken Erdogan-Anhänger sind. Es gab bei den Wahlen eine Mehrheit für die AKP, weil sie gut mobilisieren konnte. Und ich glaube, dass man einfach auch sehr differenziert mit der Situation in der Türkei umgeht. Wenn man sich innerhalb der türkischen Community umhört, da sieht man, dass sehr vieles schon kritisiert wird und dass man auch nicht weiß, wie die Türkei sich entwickelt. Man bekommt ja sehr vieles über die Familien mit, man bekommt das über die Medien mit. Aber man hofft immer noch, dass es sich zum Guten entwickeln könnte. Und ich glaube, dass man einfach selber zum Teil gar nicht weiß, wie das vonstatten gehen könnte. Und die Situation ist eine außerordentliche Situation. Das sind sich auch alle im Klaren. Und ich glaube, was wir halt machen, ist hoffen, dass es besser wird.
Frau Hensel, muss die Bundesregierung das jetzt als Druckmittel tatsächlich auch nutzen in Position der Stärke? Wir helfen Erdogan und der Türkei nur, wenn es eben auch massive Zugeständnisse gibt, dass die Demokratisierung in der Türkei wieder einsetzt, dass Inhaftierte freigelassen werden?
Ich sehe nicht, dass es so funktionieren wird. Also die Zeichen jetzt von Erdogans, der Besuch, seitdem er hier ist, ich sehe nicht, dass er bereit wäre zu Zugeständnissen. Er hat nochmal das Rechtssystem in der Türkei gelobt. Er hat eigentlich, ich meine, er kam hier an mit einem Muslimbrüdergruß. Ich frage mich, wen er hier eigentlich damit begrüßen wollte. Also er macht hier meines Erachtens auch sehr viel Innenpolitik für anstehende Wahlen. Das darf man auch nicht außer Acht lassen im nächsten Jahr. Und er kommt mit Forderungen, Visa-Liberalisierung und so weiter. Ich sehe nicht diesen Spielraum über Hilfen, jetzt Einfluss auf die Politik zu bekommen. Also ich lehne das strikt ab, jetzt auch noch mit Finanzhilfen das System Erdogan zu stabilisieren. Ich finde, es brauche klare Ansagen, dass es keine weitere EU-Verhandlungen gibt und auch keine weiteren Aufbauhilfen, die ja von der EU geleistet werden im Rahmen dieser Verhandlungen, solange dieses System Erdogan weiter existiert und es da nicht zu einer Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen kommt. Aber jetzt im Grunde diese Entwicklung noch mit zusätzlichen Finanzhilfen zu stabilisieren, halte ich für den völlig falschen Weg.
Das wird ja auch abgelehnt von der Bundesregierung, aber es soll immerhin eine Reise von Wirtschaftsminister Altmaier mit Unternehmensführern in die Türkei geben im Oktober. Aber auch die Unternehmen sagen ja, solange wir diese Verhältnisse wie jetzt in der Türkei haben, sind wir nicht bereit, dort weiter zu investieren. Ist das vielleicht ein Hebel, Herr Seufert?
Das ist sicher ein Hebel. Also bei Gesprächen in Istanbul habe ich ganz klar gesehen, dass es eigentlich kein deutsches Unternehmen gibt, das sagt, wir machen so weiter wie bisher. Wir halten an unseren Investitionsplänen fest. Viele haben einen Investitionsstopp. Einige überlegen, sich abzuwandern. Von daher ist die Gefahr schon sehr konkret. Die Frage ist, will man eine Strategie fahren, die Krise der Türkei bewusst verschärft, weil man hofft, dass es dann zu einer Änderung kommt. Da bin ich sehr skeptisch, weil das einerseits den eigenen wirtschaftlichen Interessen schadet und weil es andererseits in der Geschichte keineswegs immer so gewesen ist, dass wenn eine wirtschaftliche Krise sich verschärft, vertieft und die Menschen verzweifelt sind, dass sie dann automatisch auf einen demokratischen Weg einschlagen. Wir sehen eigentlich aus unserer Geschichte, dass oft das Gegenteil der Fall ist.
Was dann stattdessen?
Dass es eine Radikalisierung gibt. Wir hatten im Juni 2018 hatten wir die letzten Wahlen und wir haben gesehen, dass die Regierungspartei verloren hat. Stramme 8 Prozent, aber diese 8% sind nicht zu den säkularen oder liberalen Kräften gegangen, sie sind zu den extremen Nationalisten gegangen. Und von daher denke ich, dass, wie gesagt, diese Rechnung hier, wir verschärfen die Krise, wir unterlassen Stabilisierungsbemühungen und dann kommt automatisch die Opposition in die Gänge, das sehe ich nicht. Die Opposition in der Türkei ist total gespalten anhand kultureller, identitärer Fraktionen. Und was wir auch nochmal zur Wahlverhalten der Türken in der Bundesrepublik sehen. Wir sehen das in Ländern mit einer starken Arbeitsmigration, eher aus den unteren Schichten. Ob das Holland ist, ob das Österreich ist, ob das die Bundesrepublik. Wir haben überall die gleichen Zahlen, zwischen 60 und 65 Prozent. In Ländern, wo wir eine Akademikermigration haben, Leute aus den Mittelschichten, wie in den USA, da haben wir vielleicht 20% für Erdogan. Das heißt, die Leute wählen nicht aufgrund rationaler Überlegungen, was sie von Erdogan haben, sondern sie wählen aufgrund weil sie ihre Identität angesprochen fühlen. Und auch von daher denke ich, dass wenn wir diesen Konflikt bei uns selbst nicht verschärfen wollen, wir einen moderaten Ton im Umgang mit der türkischen Regierung brauchen, auch für mehr gesellschaftlichen Frieden in Deutschland, weil eine konfrontative Politik, so richtig sie ist, und natürlich müssen Menschenrechtsverletzungen angesprochen werden und natürlich muss Rechtsstaatlichkeit angesprochen werden. Wir können uns aber auch ein Stück darauf verlassen, dass die Industrie nicht investieren wird, wenn sie sich bedroht fühlt.
Geht also die Bundesregierung den richtigen Weg, Frau Akin? Was meinen Sie?
Ein Halbsatz von dem möchte ich rausgreifen, was Herr Sörfert gesagt hat, weil es auch den eigenen Interessen Deutschlands schadet. Ich glaube, das ist ein springender Punkt. Die deutsche Wirtschaft wird natürlich immer dann investieren, wenn das eigene Interesse da ist. Aber die deutsche Wirtschaft wird nicht investieren, wie wenn zum Beispiel jetzt ein neues Gesetz von Herrn Erdogan, 80% des Gewinns müssen in türkische Lira umgewandelt werden.
Exakt.
Ja, wer will schon sein Geld in dieses abgewertete Geld tauschen? Also Erdogan versteht nichts von der Wirtschaft, hält sich aber für den größten wirtschaftskompetenten Menschen der Welt. Das ist auch das Problem dieses Systems. Wenn Sie sich sein Kabinett anschauen und ihn selbst, oder die Leute, die jetzt an Schlüsselpositionen sitzen, wenn sie sehen, wie gelähmt die Ministerien sind, weil alle sagen, ich kann das nicht entscheiden, das muss im Palast entschieden werden. Das kann ich nicht entscheiden. Also immer wird auf Entscheidungen von Erdogan gewartet und der entscheidet nach Bauchgefühl. Er hat keine Ahnung, aber er meint, er hat
jetzt aber die türkische Zentralbank über seinen Willen hinweggesetzt und den Leitzins auf
20%. Ja, ich warte jetzt auf den Tag, wo sich Herr Erdogan persönlich wieder zum Präsidenten der Zentralbank ernennt.
Na, schauen wir mal. Wir haben Innenpolitik. Erdogan macht Innenpolitik in Deutschland schon angesprochen. Und da sind wir dann gleich in Köln morgen. Dahin verlagert sich der Erdogan-Ausnahmezustand. Nämlich am Nachmittag wird die Zentralmoschee der DİTİB eröffnet, nach langem Streit und großer Verzögerung. Erdogan wird 20 Minuten lang sprechen, nicht aber Oberbürgermeisterin Reker in Köln, die dann abgesagt hat. Genau wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der sich mit Erdogan dann kurz vorher noch mal treffen möchte. Was ist das für ein Signal, wenn die Eröffnung der Moschee praktisch ohne deutsche Repräsentanten stattfindet? Frage ich dann mal Frau Hensel.
Ja, also ich denke, das war schon die richtige Reaktion von Frau Rieker und auch Herrn Laschet. Es muss möglich sein, dass die Oberbürgermeisterin der Stadt in der Moschee sprechen kann. Und hier muss ich sagen, kann ich das nicht nachvollziehen. Es ist ja sowieso die ganze Diskussion, die wir jetzt haben um DİTİB, die, finde ich, muss auch auf die Tagesordnung, weil DİTİB hier eine ganz schlechte Rolle spielt. Wir wissen ja von den Spitzelaffären, die es gab, und von der Indoktrination hier im Grunde die Politik, ein verlängerter Arm Erdogans hier in Deutschland. DİTİB macht Politik und ist viel weniger eine Religionsgemeinde, sondern spielt hier eine sehr, sehr zweifelhafte Rolle. Und ich finde, es muss in die Schranken gewiesen werden, dass wir hier noch nach wie vor Kooperationsverträge haben, mit teilweise in den Ländern, mit den Kultusministerien, ist ein untragbarer Zustand. Und da gibt es, glaube ich, jetzt sehr viel zu diskutieren, weil so die Staatsbeamten werden aus der Türkei hergeschickt mit Predigen aus der Türkei. Das ist für mich eine politische Einflussnahme und davon müssen wir wegkommen. Und das sehen wir ja auch, die Haltung von DİTİB, dass es nicht möglich war, hier, dass Frau Rieker spricht.
Vertiefen wir gleich noch auf jeden Fall mit der türkischen Religionsbehörde, die ja sozusagen das Sagen hat, auch bei der DİTİB und die Imame aussucht. Ich möchte aber gern von Lale Akgün, weil sie ja auch in Köln lebt, noch mal wissen, wie sie das erlebt jetzt, wenn die Moschee, die viele Kölner ja auch gegen Widerstände durchgesetzt haben, jetzt auf diese Weise eröffnet wird, ohne dass eigentlich Kölner wirklich dabei sind.
Das ist natürlich ein Paradigmenwechsel ohnesgleichen. Schauen Sie, wir alle, die ganze Zivilgesellschaft, die Bürgerschaft hat hier sich für diese Moschee eingesetzt. Wir haben es getan gegen Pro-Köln, übrigens Herr Kesici. Wir haben es getan gegen diejenigen, die vor dieser Moschee aufgemarschiert sind und haben dagegen protestiert. Und jetzt kommt Erdogan und sagt, er freut sich, dass Diyanet, also das Mutterhaus von DİTİB, hier eine schöne Moschee hingebaut hat und eröffnet diese Moschee ohne die Repräsentanten der Stadt. Das heißt, für mich, das ist nicht mehr unsere Kölner Moschee, das ist eine Diyanet-Moschee mitten in Köln. Und das ist ein großer Unterschied, das ist ein Paradigmenwechsel. Das heißt, diese Moschee hat einfach ihre Funktion, ein Zeichen der Toleranz zu sein in unserer Stadt, völlig verloren.
Da fragen wir doch Herrn Kesici gleich mal, wie sehen Sie das, wenn diese Moschee sozusagen nicht mehr zu Köln gehört? Was ist das für ein Klima?
Es ist bedauerlich. Also man hätte sich gewünscht, dass die Eröffnung sozusagen nicht nur die Kölner, sondern alle in Nordrhein-Westfalen näher bringt. Und ich glaube, es wäre ein gutes Signal gewesen, wenn die Bürgermeisterin dort gesprochen hätte und wenn man viel mehr aus der deutschen Gesellschaft Menschen dort gehabt hätte, um zu signalisieren, wir sind ein Teil Deutschlands, wir gehören zusammen. Und ich glaube, dass man hier einen riesen Fehler gemacht hat und Ich glaube auch, dass die ganze Organisation ganz komisch gewesen abgelaufen ist. Also ich habe auch erst gestern die Einladung bekommen, wo ich sage, so kurzfristig wird man keinen Termin hinbekommen. Und da muss die DITIB auf jeden Fall lernen, wie man solche Großveranstaltungen auch organisieren kann und vor allem, wie man gut gewillte Menschen, und ich glaube, in Köln gab es sehr viele, die sich dafür eingesetzt haben, die jetzt enttäuscht sind, wie man die wieder ins Boot bringt und vor allem, wie man diese Fehler wieder ausräumen kann. Aber das wird wahrscheinlich nicht leicht sein, weil wenn man sich die Betroffenheit der Politiker anhört, so sieht man schon, dass sie wirklich mit Blut an der ganzen Sache gehangen haben und jetzt eine riesen Enttäuschung erlebt haben. Und das ist ein Fehler gewesen.
Das heißt, der Islamrat ist ja auch ein Dachverband für die Muslime in Deutschland, genau wie DITIB. Was ist der Unterschied? Kann man das auch mal kurz sagen?
Also es sind halt auch verschiedene Organisationen, die sich im Laufe der Geschichte halt entwickelt haben. Wir sind eine Institution, die sich Mitte der 80er Jahre gegründet hat, mit dem Ziel, in Deutschland lebende Muslime zu vertreten. Und es ist einfach eine Organisationsstruktur, aber religiös sind wir auf der gleichen Linie.
Also Herr Kesici, ja. Entschuldigung, aber Islamrat heißt doch Millî-Görüş. Und Herr Erdoğan ist ein Millî-Görüş-Mann. Zwischen Islamrat und DITIB passt doch kein Blatt Papier.
Ja, so einfach ist das nicht, selbstverständlich. Ja, wir haben türkische Basis, aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, so sieht man, dass der Islamrat primär in Deutschland aktiv ist und auch dementsprechend dann auch seine Zielsetzung hat. Und auch innerhalb der Millî-Görüş sieht man eine Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre. Und da muss man, glaube ich, auch fairer halber das auch erwähnen.
Herr Kesici, ich wette mit Ihnen, dass in den nächsten Jahren Islamrat und DITIB zusammenschmelzen werden.
Also wir sind ja auf jeden Fall darauf, seit 15 Jahren die ganzen muslimischen Vereine zusammenzubringen, ja, und als Religionsgemeinschaft eine Einheit zu bilden. Und da reden Sie uns aus der Seele.
Aber immerhin sagt Herr Kesici jetzt auch, dass es in Köln schlecht gelaufen ist, wie die DITIB das eingestellt hat. Die Frage ist natürlich auch, was bedeutet das für die Integration und das Zusammenleben? Auch Außenminister Heiko Maas hat nochmal ausdrücklich gesagt, er wünscht sich positive Impulse vom Erdogan-Besuch für das Zusammenleben von Deutschen und Türken. Was ist Köln, für Köln dafür ein Signal, Herr Seufert?
Ein ganz schlechtes. Aber es reiht sich ein in die Entwicklung der Religionsbehörde in der Türkei in den letzten Jahren. Wir haben ja vor ungefähr eineinhalb Jahren einen Wechsel an der Spitze gehabt, der auch von der Politik initiiert worden ist, die den Präsidenten ernennt. Und der neue Präsident ist also wirklich nur ein Mundstück von Erdogan, während der Alte immer noch eine eigene theologische Linie hatte und auf eine gewisse Unabhängigkeit der Regierung gegenüber Wert gelegt hat, sieht man das bei dem neuen Präsidenten gar nicht mehr. Ein schönes Beispiel ist, dass in den 80er Jahren, als die DITIB gegründet worden ist, mit viel Unterstützung oder auch mit viel Wohlwollen aus der Bundesrepublik, wurde das ja deshalb auch gemacht oder unterstützt, weil andere Verbände, es gab damals die Diskussion um die Korankurse, wo Kinder, die noch nicht lesen und schreiben konnten, schon im Koran unterrichtet worden sind, was damals die DITIB zurückgewiesen hat, die Diyanet zurückgewiesen hat, unter anderen politischen Umständen in der Türkei. Und heute haben wir eigentlich eine Ausweitung dieser Art von Koranunterricht für Kinder, die noch nicht lesen und schreiben können, die noch nicht schulpflichtig sind, in der Türkei unter der Regie der Diyanet. Das heißt, von daher ist es ein Riesenrückschritt, ja.
Frau Hensel, wie kann man das denn stoppen, dass die türkische Religionsbehörde derart viel Einfluss in Deutschland nimmt?
Also wir haben uns ja dafür eingesetzt, dass die Kooperationsverträge, die es noch gibt, auch auf Länderebene beendet werden. Ich glaube, die Gemeinnützigkeit ist auch noch vorhanden von DITIB. Also ich glaube, man muss die DITIB deutlich kritischer sehen. Der Verfassungsschutz schaut da ja jetzt auch genauer drauf. Man muss vor allem die Gefahr auch sehen, die davon ausgeht. Wir wissen von diesem Spitzelsystem und das schafft ja auch ein Klima der Angst. Ich kenne so viele Mitglieder türkischen Gemeinde, die auch gläubig sind, die sich ja gar nicht mehr in die Moschee gehen, auch in der Gemeinde nicht mehr viel sagen wollen, weil schlichtweg Informationen gesammelt werden, weitergetragen werden. Das Ganze gipfelt ja jetzt auch in dieser Spitzel-App, die da bekannt geworden ist oder das versucht wird in Sicherheitsbehörden, bei Polizei und so weiter, Leute anzuwerben, die dann für die Türkei ebenfalls spitzeln, Oppositionelle ausfindig machen, fotografieren, deren Adresse ausfindig machen. Das ist ja unfassbar, was hier vorgeht, auf deutschem Boden sozusagen, um die Unterdrückung der Türkei hierher zu bringen. Und ich glaube, da braucht es meines Erachtens einen radikalen Schnitt mit der DTIP. Solange sie in der Form die Politik Erdogans hier fortsetzt, kann es keine Kooperation geben.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft ja auch, ob sie die DTIP beobachten soll. Herr Kesici, die DTIP bestreitet das alles, sagt, das passiert nicht. Was sagen Sie?
Also bei der DTIP sieht man, dass sie in einer Krise sich befindet. Und man sieht, dass da sowohl auf der Gemeindeebene, auf der Landesebene und Bundesebene sehr unterschiedliche Positionen da sind. Und ich glaube, dass diese Diskussion, ich weiß nicht, wie die ausgehen wird, aber zumindest ist es so, dass man sieht, dass die DTIP auf jeden Fall sehr viel machen muss, um Vertrauen aufzubauen und vor allem um Strukturen aufzubauen, die leider zurzeit nicht in der Form existieren, wie man von einer Religionsgemeinschaft sich das wünscht. Und der Druck ist so groß, dass die Leute einfach nicht mehr richtig handeln können und zum Teil dann auch Riesenfehler begehen. Und
Was mich da interessiert, also ich weiß es jetzt aus dem Beispiel Hessen, dass natürlich auch man Einflussnahme von Seiten der Türkei befürchtet hat auf den Landesverband Hessen und dass da man einen Ausweg versucht hat zu finden, indem man sagt, dass man die direkte Befehlskette von Ankara über die Zentrale der DTIP in Köln auf den Landesverband Hessen versucht zu durchschneiden. Ist das eine Lösung oder ist bereits diese Identifikation mit der Regierung Erdogan auch in den Verbänden selbst, unter den deutschen Muslimen selbst so stark, dass man die Befehlskette aus Ankara gar nicht mehr braucht?
Also ich glaube, dass die Muslime in Deutschland auch innerhalb der DTIP so weit sind, dass sie sagen, wir müssen uns auf unsere Probleme in Deutschland konzentrieren und dass diese Befehlskette, ich weiß nicht, wie die existiert oder ob die halt existiert, aber zumindest sieht man, dass gerade durch die Gründung der Landesverbände die DTIP sich auch geändert hat, insbesondere weil da immer mehr Leute reinkommen, die sagen, wir sind in Deutschland und müssen auch dementsprechend auch abarbeiten. Ich glaube, man müsste halt eine Lösung finden, wie man trotz der Entsendung der Imame in die DTIP-Gemeinden trotzdem sozusagen die Unabhängigkeit aufbewahren kann und vor allem, dass man vielleicht die Weisungsbefugnis der DTIP überträgt, sodass dann sozusagen die Imame auch Angestellte der DTIP sind, die dann im Namen der DTIP auch arbeiten können. Aber ich glaube, das sind Prozesse, die in die DTIP selber klären muss.
Frau Akkün möchte, glaube ich, was sagen.
Ja, Herr Kesici erzählt, dass er erst gestern die Einladung bekommen hat und er hat das zurückgeführt auf die schlechte Organisation bei DTIP. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das durchaus System hat. Über Facebook hat ja DTIP gestern alle Anhänger aufgefordert, morgen nach Köln zu kommen. Man schätzt, dass 20.000 bis 25.000 Leute kommen werden, aber auf dem Platz vor der Moschee passen nur 5.000. Also es wird ein Durcheinander geben. Zum Teil werden Leute weggehalten werden. Das wird wieder ausgelegt werden als Islamfeindlichkeit. Also es wird eine Atmosphäre geschaffen, aus der heraus dann Erdogan zu seinen Leuten sprechen kann. Das heißt, der Versuch von Erdogan, sein Auftritt in Köln, geht doch eigentlich nur dahin, dieses In-Group-Gefühl zu stärken. Ihr gehört zu uns. Wir gehören zusammen. Die anderen wollen wir gar nicht dabei haben. Also ich glaube, es kommt Ihnen sehr recht, dass Frau Reker abgesagt hat. Es ist ja forciert worden, dass sie absagt.
Köln ist ja sozusagen eigentlich das Paradebeispiel dafür, dass es funktioniert, das Zusammenleben von Deutschen und Türken.
Natürlich.
Jedenfalls weitgehend. Ist das in Gefahr? Wie sehen Sie das?
Nein, das sehe ich nicht in Gefahr. Schauen Sie, die DTIP-Anhänger sind nicht die Kölner und nicht schon auch nicht die Kölner Türken oder die kölschen Türken. Also es ist nur ein Teil der Bevölkerung, geht nur einfach in die Moschee oder geht in die DTIP-Moschee. Das ist ja gar nicht so viel, wie wir immer annehmen. Wir wissen ja ungefähr, wie viel Prozent es Leute sind, die die islamischen Organisationen also auch in Anspruch nehmen oder in die Moschee gehen. Aber wir legen strategisch gut. Das heißt, es werden Leute aus den Niederlanden kommen, aus Belgien kommen. Und das Ganze wird wirklich morgen eine sehr unübersichtlich werden. Aber der Wunsch geht dahin, genau das zu organisieren, das zu forcieren. Aber wir in Köln sollten uns davon natürlich nicht beeindrucken lassen und sagen, unser Zusammenleben kann von so etwas nicht unbedingt gestört werden. Aber eins ist sicher, diese Moschee wird ab übermorgen nicht mehr die Moschee sein, für die wir in Köln gekämpft haben.
Herr Kesici, was muss denn passieren, dass die Türken in Deutschland sagen, mein Präsident, das ist Steinmeier, nicht Erdogan?
Also das sagen die Muslime auch, aber sie müssen auch sozusagen das Gefühl bekommen, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind. Und ich glaube, dass die Bundesregierung das auch eingesehen hat. Wir haben letztens mit dem Bundesinnenministerium über die Deutsche Islamkonferenz gesprochen und wir sehen, dass das Wir-Gefühl gestärkt werden muss. Und ich glaube, dass sehr viele Muslime froh sind, in Deutschland zu leben und dass sehr viele Muslime auch sich engagieren in die Gesellschaft hinein. Und wir befinden uns in einer Krise, Identitätskrise. Auf der einen Seite möchte man sich dazugehörig fühlen, auf der einen Seite sieht man die ganzen Probleme, man sieht zum Teil die Ausgrenzung und ich glaube, dass das so eine Phase ist, aber glauben Sie mir, sehr viele identifizieren sich nicht nur mit dem Bundespräsidenten, sondern auch mit der Bundeskanzlerin, die hervorragende Arbeit leistet und ich glaube, dass ein Zusammenkommen und eine gute Kooperation dazu führen wird, dass Muslime sich auch hier heimisch fühlen und das ist auch der Fall.
Aber Erdogan, Frau Hensel, tut schon alles dafür, um da weiter zu spalten?
Ja, ich halte das, das Vorgehen von ihm für sehr spalterisch. Wie gesagt, heute Morgen Gruß Muslimbrüder. Damit grüßt er auch nicht alle Türken, Türkinnen. Alle Menschen, die auch in seinem Land leben, können auch mehr dazu. Aleviten, Kurdinnen und so weiter. Wir haben ja einen Vielvölkerstaat. Und ich muss sagen, die ganze Diskussion ist auch insofern schräg, denn es gibt hier die Forderung der Nichtdiskriminierung. Die unterstützen wir auch und setzen uns ein für das friedliche Zusammenleben. Aber das gilt doch umgekehrt auch für die Türkei. Und da erwarte ich eigentlich auch, dass hier lebende Türken, Türkinnen sich einsetzen für ein gutes Zusammenleben, dass die Kurden, Kurdinnen nicht weiter verfolgt, bekämpft werden, wenn sie sich den Südosten der Türkei anschauen, wo ganze Dörfer, Städte platt gemacht wurden, auch in den letzten Jahren, die Kurden in Afrin überfallen wurden. Also Erdogan macht ja keine Politik des Zusammenlebens der verschiedenen Minderheiten, sondern er spaltet in seinem Land und er versucht hier auch zu spalten. Und da erwarte ich mir dann aber auch, dass hier mal die Stimme erhoben wird und genau diese Politik kritisiert wird, weil sonst kann man auch selbst nicht einfordern, dass wir hier eine Politik des Zusammenlebens glaubhaft entwickeln können.
Ganz zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf die Entscheidung von gestern zu sprechen kommen. Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt und nicht in der Türkei. Herr Seufert, eine Niederlage für Erdogan?
Ja, ganz sicher. Ich meine, das wäre das Schönste gewesen, wenn man 100 Jahre nach der, ein Jahr nach der 100-Jahr-Feier der Republik dann noch die Europameisterschaft bekommen hätte. Aber ich denke, es ist schon gut so, die Entscheidung.
Was meinen Sie dazu, Frau Akkün?
Ja, ich freue mich sehr, dass wir vielleicht wieder ein Sommermärchen bekommen. Und vor allem freue ich mich, dass sich nicht schon wieder eine Diktatur mit einer Fußballmeisterschaft schmücken kann.
Herr Kesici, aber die Türken, viele habe ich gesehen, auch in der Türkei, die können das so überhaupt nicht verstehen. Ist das ja mehr als ein verlorenes Spiel für die Türken?
Also es wäre auf jeden Fall eine Chance, bei der EM mitzumachen, ohne sich qualifizieren zu müssen. Das wäre auf jeden Fall ein Vorteil gewesen, aber ich glaube, dass das für die Türkei sehr viel gebracht hätte. Insbesondere, wenn die Welt in der Europa in der Türkei ist, dann müssen sich die Leute auch anpassen. Man muss schauen, wie man sozusagen mit der Europa auch besser klarkommt. Es wäre auf jeden Fall ein guter Schritt gewesen, aber ich bin auch froh, dass man in Deutschland die EM hat.
Und Frau Hensel soll auch noch kurz was dazu sagen. Fußball-WM nicht in der Türkei, gut so?
Ja, also dass es in die Türkei nicht geworden ist, finde ich richtig. Aber es hätte jetzt auch nicht unbedingt Deutschland sein müssen, auch mal ein anderes Land. Wir hatten ja hier schon genügend große Ereignisse. Die sehe ich sowieso etwas kritisch. Das Entscheidende ist aber, dass wir einen guten Fußball sehen, weil der ist teilweise auch schon zu kommerzialisiert. Und dann ist das Niveau doch sehr, sehr niedrig. Also da gibt es noch viel mehr zu sagen.
Vielleicht, als nur dann die auch mit der Türkei, wenn sie sich denn qualifizieren sollte. Das hoffen wir natürlich. Ja, das war war der Wortwechsel heute zum Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland. Ali Atan Toprak von der kurdischen Gemeinde hat es leider nicht mehr geschafft, dann gern beim nächsten Mal. Aber wir haben ausführlich gehört, Lale Akgün, deutsch-türkische SPD-Politikerin und ehemalige Bundestagsabgeordnete. Heike Hensel war bei uns stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei. Orhan Kesici, Generalsekretär des Islamrates für die Bundesrepublik Deutschland. Und auch Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank an Sie alle. Natürlich können Sie diese Sendung auch als Podcast im Internet nachhören. Das finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Nach den Nachrichten hören Sie bei uns aus der jüdischen Welt. Oliver Thoma wünscht Ihnen noch einen schönen Abend.